Hey, die Raue hat sich gerade gut erzählt. Ich bin 16, ja, gell? Ja. Cool, ey, super, gratuliere.
Ja, ja, danke vielmals.
Ja, mega.
Man also. Ohne Ehren,
ja. Wie kann. Na, dann muss ich trainieren.
Wie heißt es im Film, wo der Rock sagt, ich dachte, jeder macht sowas.
Ich weiß nicht, aber keine Ahnung.
Ich dachte, jeder macht das. Jeder kann das so machen. Ja, das war schön, das war angenehm.
Hallo und herzlich willkommen zu den Trail Rookies in der Episode Nummer 8. Diesmal waren wir besser vorbereitet als beim letzten Mal, wobei wir auch dieses Mal nicht bei der Gysiflo sind, sondern wieder im heimischen Umfeld. Und ihr habt schon ein neues Intro gehört. Das wird zwar nicht bleiben, aber dieses Intro haben wir aus speziellem Grund gewählt, denn wir haben heute einen speziellen Gast bei uns.
Genau, wir sind nicht alleine diesmal.
Nein, naja, allein sind wir ja nie, wir sind immer zu zweit.
Ja, stimmt, ja, wir sind ja nicht allein. Ich, du
aber
und.
Sind wir so,
Ich, du und wir zwei.
Genau, in diesem Sinne sind wir heute zu viert. Herzlich willkommen, Christian.
Wer sind wir und wie viele? Wer bin ich und wie viele?
Wer bin ich und wie viele, genau. Christian, du bist aus einem speziellen Grund bei uns heute hier. Du hast gerade eine, darf man das so sagen, Social-Media-Kampagne am Laufen. Kommen wir später noch dazu. aber zunächst mal möchten wir dich vorstellen. Du bist 41 Jahre alt, Soziologe vom Beruf und unter speziellen Umständen, kommen wir dann gerade auch nochmal dazu. Und in deiner Freizeit hast du eine Band. Wie nennt man den Musikstil, den ihr macht?
Ja, Melodic Hardcore, würde ich dazu sagen. Okay. Ja, Punk, Hardcore, da kommt viel Verschiedenes rein. Okay. Ich finde das immer schwierig mit genauen so Bezeichnungen. Ja. Aber ja, Melodic Hardcore, würde man dem mal sagen.
Die Band heißt Hunted by Thieves, glaube ich.
Hunted Like Thieves.
Hunted Like Thieves.
Ich hätte es gewusst.
Ja, du hättest es gewusst und ich hätte mich besser vorbereiten müssen.
Ist nicht der eingängigste Name, aber...
Ja, aber er bleibt ja irgendwo.
Eben schön, genau, genau.
Ja, wunderbar, Christian. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
Ja, also zuerst danke vielmals für die Einladung, Christian und Stefan. Ich freue mich sehr, dass ich heute auf da bin. Und ja, wie wir schon gehört haben, ich bin der Christian. Ich lebe in Baden. Was für euch die Gysliflur ist, ist für mich wahrscheinlich die Läger.
Genau,
oder bald weg. Aber die Läger ist ein bisschen höher, dort bin ich sehr gern. Und ja, ich bin... Also, ich bin ausgebildeter Soziologe und Sozialarbeiter und habe zuletzt als Campaigner geschafft für eine Organisation so in der internationalen Zusammenarbeit. Und ich habe mich sehr stark mit dem Thema Arbeits- und Menschenrecht in Konsumprodukten befasst. Das ist auch meine grosse Passion. Und ja, das ist jetzt lustig mit der, wie gesagt, ist eine Social-Media-Kampagne. Ja, ich habe das tatsächlich dann versucht, ein bisschen so aufzuziehen. Ja, wenn ich jetzt finde, können wir das möglichst, ja, könnte das vielleicht noch gewisse, oder ich habe mir einfach so viel Mühe wie möglich dabei geben, so können wir es, glaube ich, sagen. Und vielleicht hat mir da tatsächlich ein bisschen geholfen, dass ich so, ja, jetzt zuletzt als Campaigner geschafft habe, wobei zwar nicht hauptsächlich mit Social Media, aber wir können auch noch etwas dazu erzählen.
Ja.
Genau, und ich laufe seit, so Trailrunning würde ich sagen, so seit 7-8 Jahren. Ja, genau. Und gerannt bin ich eigentlich vorher schon. Einfach nicht so systematisch. Ich habe immer Sport gemacht mein ganzes Leben. Und bin so, so zurück zum Laufen gekommen, bin ich so vor 10 Jahren, würde ich sagen.
Und
ja,
wie kam da so der Umschwung, dass du auf einmal gesagt hast, oder was heißt, dich so mehr auf den Trail so orientiert hast?
Einfach weil ich lieber mehr Bock habe, in der Natur zu rennen, als auf der Straße, wie so viele von uns wahrscheinlich. Und ich habe gemerkt, dass mir das gut tut, das tut meinem Körper gut, das tut meinem Geist gut. Und früher bin ich einfach flach auf den Trails gerannt, im Wald. Ich habe nicht gewusst, dass es Trailrunning gibt. Und dann irgendwann ist die Idee gekommen, man kann ja auch auf Bergen rauf. Und dann so hat es eines andere ergeben. Genau. Okay. Ja, eben, und auch seit etwa 10 Jahren spiele ich in einer Band. Ich bin dort Sänger. Oder ja, Singer kann man nämlich nicht sagen, eher schreien. genau, ihr habt ja jetzt beim Intro etwas davon gehört. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr auf Instagram schauen oder auf Spotify oder alle anderen Apps, die es da gibt, Handel
like Beats. Das werden wir natürlich direkt alles in den Shownotes natürlich reinhauen, dann könnt ihr euch auch das dann alles in Ruhe anschauen.
Genau. Wir können auch bei der Gelegenheit einen kleinen Ausschnitt von, ihr habt ja auch Videos, einen kleinen Videoausschnitt zeigen und der kommt jetzt.
Okay.
Like Thieves. Wenn es euch gefällt, ihr könnt in den Shownotes nachlesen und klicken, wo ihr zu finden seid auf allen gängigen Plattformen.
Genau.
Wir waren gerade beim Trailrunning. Du bist ja nicht nur Trailrunner. Das wäre ja mal so die halbe Miete und wahrscheinlich dann nicht auch gewaltig unter den Scheffel gestellt, denn du läufst Ultras. Und du hast letztes Jahr, wenn ich richtig informiert bin, deinen ersten 100er gefinisht?
Nein, vor 2 Jahren.
Oder vor 2 Jahren ist das schon, das ist schon so lange her?
Ja. Letztes Jahr wäre es 2 gewesen, aber das Wetter hat ja nicht mitgespielt. Du weißt es, du bist ja dort auch gewesen, ist der Wildstrubel gewesen.
Ja.
Ja, darum ist im 23 ist der Swiss Alps
Run. Das war der erste, genau.
Ja.
Und jetzt hast du gerade schon diese Social-Media-Kampagne angesprochen. Im Rahmen dieser Social-Media-Kampagne hast du ja vor, noch einen Schritt weiter zu gehen.
Aha.
Genau, und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir gesagt haben, auf der einen Seite her, du kombinierst das Trailrunning. Und da haben wir uns eigentlich sofort gedacht gehabt, weil wir das eine der geilsten Ideen überhaupt geführt haben, haben wir gedacht, komm, da müssen wir was machen. Und dann haben wir uns gesagt, ja, komm, jetzt geben wir dir auch hier noch die Möglichkeit, da noch ein bisschen was zu tun dafür. Mhm. Und dementsprechend halt auch noch ein bisschen was einzufahren. Weil ich finde, es ist selten, dass ich irgendwo sofort von so einer Aktion begeistert bin. Und da war es aber einfach so, Christian. Und deswegen habe ich gesagt gehabt, das muss unbedingt verbreitet werden. Das braucht wirklich eine große Masse an Leuten, die das mitbekommen.
Ja, danke für den Mann.
Und ja, hau mal raus, was du da so jetzt vorhast. Ja? Also was du sozusagen eigentlich mit dem Trailrunning da...
Aha. Ja, soll ich mit der Idee anfangen und nachher auf den Lauf kommen? Ist das gut?
Das gerne. Ja,
gut, jetzt gehört ja wirklich zusammen. Also vielleicht zum Vorausschicken, es ist mir eigentlich weniger um die Social-Media-Kampagne als mir um den Inhalt gegangen. Ganz klar. Aber Social-Media ist halt so der Weg, wie man es transportiert. Und zwar geht es darum, ich habe in einer Organisation gearbeitet, die in der sogenannten Entwicklungszusammenarbeit tätig ist. Genau, also in diesem Bereich wird sehr stark gespart und meine Organisation, die ich gearbeitet habe, Solidar Swiss heisst die Organisation, wie auch andere NGOs, die in diesem Bereich tätig sind, in der Schweiz und im Ausland, musste Stellen streichen. Aus finanziellen Gründen, das ist tragisch. Und es hat halt die Leute, also jetzt für mich in der Schweiz, wir haben das soziale Sicherungssystem, aber ich habe mir einfach überlegt, hey, gerade jetzt zum Beispiel in Südostasien, wenn Projekte zugehen, wenn Leute entlassen werden, bei uns oder bei anderen, da kann man nicht aufs Raff oder kommt irgendeine Unterstützung.
Weil es gibt.
Genau, weil es zum Teil einfach gar nicht gibt. Ich weiß es nicht in jedem Land auswendig, das
Nein,
ist ja sehr unterschiedlich.
So.
Aber ich habe auch Nachrichten bekommen aus meinem Umfeld. Ich habe mal eine kurze Zeit in Kambodscha geschafft und gefragt, hey, wie es ihnen so geht. Und dann habe ich wirklich Nachrichten bekommen, hey, meine Kinder können nicht mehr in die Schule, ich kann das nicht mehr zahlen. Und dann ist so die Gedanke aufgekommen, ja, Wahnsinn, oder? Und was kann man da machen? Und dann bin ich, wie immer beim Laufen, kommen einem die Idee, ich weiß nicht, wie es euch geht, und bin dann auf die Idee gekommen.
Eigentlich kommen da mehr so blöde Ideen raus, aber bei dir ist ja
auch nein, meistens bin ich produktive Ideen, oft auch blöde. Aber dann habe ich so gefunden, hey, warum eigentlich nicht irgendwie versuchen, den Lauf jetzt zu nutzen, um auf das aufmerksam zu machen und irgendwie eine Unterstützung versuchen zu organisieren. Natürlich symbolisch, ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man das geopolitisch anschaut, aber einfach um dieser Ohnmacht auch etwas entgegenzusetzen. Und dann ist so die Idee mal gekommen, ich könnte das mit einer Spendenaktion verbinden. Und ich muss vielleicht vorausschicken, ich habe das schon mal gemacht, bei meinem ersten Traillauf 2018. Das ist der... Dazumal hat er noch Iron Trail geheißen. Ich glaube, jetzt ist da was X-Trails oder so. Und dazumal hat Helvet das die Möglichkeit geboten, dass man Geld sammelt für Wasserprojekte. Die haben aber mit dem Lauf zusammen geschafft. Und man hat bei der Anmeldung einfach ein Höckchen machen, ich will das machen. Ich habe gar nicht gewusst, auf was ich mich da einlade. Weil das hat nämlich, glaube ich, die allerwenigsten gemacht. Und es hat recht gut funktioniert. Und ich habe viel mehr Spenden gesammelt, als ich überhaupt gedacht hätte. Und das hat mich auch ein bisschen zuversichtlich gemacht, denn zum denken, mal, das könnte funktionieren. Und ich meine, wenn nur ein paar hundert Franken zusammenkommen, ist ja das schon cool. Ja, und dann habe ich eine Freundin in Kambodscha gefragt, ob ich eine Organisation kenne, die irgendwie Arbeitslose unterstützt oder Arbeitsmöglichkeiten kreiert. Und dann hat er mir eine Organisation vorgeschlagen. Ich habe mit ihnen Kontakt aufgenommen, die heisst Friends International. Und sind auch in anderen Ländern aktiv. Und ich habe mich dann davon echt schnell überzeugen lassen, dass das eine gute Sache ist, dass das seriös ist. Und ich habe gefunden, vom Thema her passt es irgendwie so ein bisschen mit meiner aktuellen Situation.
Ja, ja.
Und hat dann das aufgesetzt.
Ja. Genau. Also zusammenfassend kann man vielleicht sagen, du hast deinen Job verloren und das war jetzt der ausschlaggebende Grund, dass du eigentlich gesagt hast, ich möchte jetzt gerne darauf mal aufmerksam machen mit einer Spendenaktion.
Nicht auf mich.
Nicht auf dich, ganz klar, sondern auf die Situation allgemein, geopolitisch, hast du gerade angesprochen,
ja,
so in den eher südlichen, ärmlicheren Ländern, wenn man das so sagen darf, die dann auch tatsächlich vor Problemen stehen, wenn die höheren Typen, jetzt wären wir beinahe was rausgerutscht, aber die höheren Typen entscheiden, der Wirtschaft zu spielen. Ich bin wirklich kein Experte, aber man sieht halt, dass das dann halt nicht an den Großen ausgeht. Die leben weiterhin und spielen weiter Golf auf ihren riesen Golfplätzen, sondern das geht dann an den Kleinen aus, die dann darunter leiden, zu leiden haben.
Ja, ja. Ja, und ganz viel, also man muss schon festhalten, also gerade USAID hat, glaube über die Hälfte von allen globalen Projekten, Entwicklungsprojekten von USAID finanziert. Das heisst, die Zerschlagung von USAID ist ein, also das ist ein Erdbeben. In der,
also USAID ist eine Hilfsorganisation.
USAID ist die amerikanische Entwicklungshilfe. Mhm. In der Schweiz haben wir DEZA, in Deutschland ist es, glaube ich, GIZ. Mhm. Und man muss sich das vor... Also es, ist natürlich nicht, es wird überall gespart, aber USAID ist halt so ein riesen Brocken, der global eine riesen Auswirkung hat. Aber es will jetzt gar nicht zwischen um
die USA, aber es wird allgemein gespart. Einordnen zu können, eben, es wurde beschlossen, die einzustellen, diese USAID, oder?
Zum großen Teil,
zum großen Teil, und eben, das trifft dann genau.
Ja, und es ist schon auch, sind auch andere, eben andere Länder, die sparen. Und das hat natürlich mit der geopolitischen Situation zu tun. Es ist Krieg in Europa, man gibt mehr für Aufrüstung aus. Man schaut ja damit zu sich selber, das merkt man auch. Die Leute spenden weniger, das haben wir auch gemerkt, dort, wo ich geschafft habe. Und ja, letztendlich ist dann einfach nicht mehr genug Geld da.
Weißt du, aber das ist auch genau das, wo ich auch glaube, was wir auch mal mit so einer Aktion, wo wir jetzt hier auch mal machen, auch irgendwo mal setzen kann. Weil ich bin der festen Überzeugung, es passieren Sachen, es wird irgendwo gespart und die Leute wissen eigentlich gar nicht, was da draus irgendwo entsteht. Mhm. Und meines Erachtens nach ist Aufklärung eines der wichtigsten Sachen, wo du eigentlich machen kannst, weil viele Leute wissen um ganz viele Themen gar nicht Bescheid, sondern irgendwo wissen oder haben sie vielleicht irgendeine Meinung gebildet gehabt. Und Aufklärung, zu sagen, hey, wenn ihr das macht, dann passiert das. Und ich glaube, das ist so wichtig und deswegen ist es für mich auch nicht nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, weil ich glaube, je mehr Leute über diese ganze Sache wissen und auch über die Leute, die sich dafür engagieren, das ist eigentlich das Wichtige daran.
So, ja,
das den Leuten in den Köpfen wieder zu bringen, sag, hey, wisst ihr eigentlich, was ihr jetzt dafür für einen riesen Schaden angerichtet hat? Und zwar nicht kurzfristig, sondern dieses längerfristige, was man erst merkt. Aber wie gesagt...
Ja, das ist definitiv so. Und natürlich hoffe ich schon auch, dass das vielleicht die eine oder andere auf Gedanken bringt. Und gleichzeitig muss man sagen, die Leute, die das jetzt unterstützt haben bis jetzt, sind ja nicht die, die verantwortlich sind für das. Im Gegenteil, das sind absolut die, die sagen, hey, jetzt hast du recht. Und ich glaube, das ist auch die Message, die ich mit dem habe. So, hey, jetzt muss man erst recht solidarisch sein. Und finde, das ist eine Möglichkeit, die es dazu gibt. Ja. Und ich wollte die nutzen. Und wenn es ein oder die andere zum Nachdenken bringt, dann ist das natürlich umso toller.
Und plus dafür machst du ja auch noch was.
Genau, ich wollte jetzt wieder in den Bogen zurückbekommen zu unserem eigentlichen Thema, weil du machst es ja nicht aus, oder du sagst ja nicht einfach jetzt, ich habe eine Spendenaktion, sondern du verbindest es ja mit etwas ganz Besonderem. Da bin ich ja gerade vorhin schon drauf so halb eingegangen. Du bist vor 2 Jahren deinen ersten 100er gelaufen und dieses Jahr wird es dann der erste 100-Meiler werden.
Genau.
Und den ersten 100-Meiler verbindest du eben mit dieser Spendenaktion. Ja. Das ist das Besondere.
Genau. Also die 100-Meiler-Anmeldung ist natürlich weit vor dieser Idee mit der Spendenaktion gewesen. Das wäre ein bisschen spät, Sport, wenn ich jetzt erst wieder anfange trainieren.
Ja. Ich laufe mal spontan 170 Kilometer.
Kann man alles machen. Aber es ist wie zuerst die Anmeldung gewesen und dann erst später so die Gedanken. Und dann habe ich gefunden, komm, es ist irgendwie mehr viel Zeit. Kurz, also jetzt ist
ein Jahr. Ich brauche noch ein bisschen Druck.
Nein, ich habe gefunden, jetzt oder nie. Und wenn es... Mal schauen, was passiert.
Ja, absolut. So. Jetzt könnte ich ganz empört tun und sagen, wie kann man denn nur 170 Kilometer laufen? Weil ich gehöre selber zu den Verrückten, die irgendwie gerne lange laufen. Insofern frage ich jetzt nicht, wie kommt man auf die Idee, sondern eigentlich, wieso... Ja, wie kommt man auf die Idee, genau, was genau machst du jetzt eigentlich? In welchem Rahmen findet der Lauf statt und vor allem wann?
Das ist der Swiss Peaks Trail und der 100 Meiler startet am Donnerstag, 4. September, morgen um 10 Uhr beim Staudamm Grand Dixence, heisst es, glaube ich, oberhalb von Sion. Ja, es gibt noch viel längere Distanzen in dem Lauf. Ich glaube, ein 700er, ich glaube, die haben jetzt schon
gestartet. Ja, wir haben es jetzt auf 700,
ja. 700, ja, stimmt.
Und warum der Lauf? Das hat einen spannenden Hintergrund. Ich laufe nicht allein. Ich laufe zusammen mit einem guten Freund, mit dem Sandro. Das andere und ich kennen uns aus der Lehre vor über 20 Jahren. Und die letzten paar Jahre haben wir immer so unser Saison-Highlight zusammengelegt. Meistens ist das andere hoch und ich habe gesagt, hey komm, den Lauf machen wir. Zuerst war der Swiss Alp, dann war der Wildstubel. Also es hat nur früher angefangen. Und jetzt ist wirklich im Winter ist er gekommen, Rigi, jetzt, nächstes Jahr ist der Moment, jetzt, wir sind bereit für die Königsdistanz.
Also das muss, da muss ich noch ganz kurz einhaken, weil das war jetzt ein Begriff, mit dem wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer aus Deutschland und Österreich nichts anfangen können. Krigi ist der Schweizer Ausdruck für Christian oder auch Kriegel.
Ja, genau. Richtig, ja. So hat er mir einfach gesagt.
So hat er, genau. Ja. Also ist er gekommen und hat gesagt, hey,
3-3 für die Königsdistanz.
Für die Königsdistanz, genau.
Und ich erst mal so, also in meinem Kopf bin ich gerade gesehen, hey, nein, forget it. Ja. Also ich mache 100 Kilometer mache ich gerne wieder, aber 100 Meilen, I don't know. Und dann war ich auch verletzt gewesen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen aufgeschoben, dachte, hey, mal schauen. Und irgendwann ist das Anmeldefenster halt immer, es hat nicht mehr viel Platz gehabt. Mhm. Und dann habe ich gefunden, komm, behaltest du wenigstens die Option offen, habe mich dann angemeldet. Und das war im April erst. Gewesen. Und ich dachte, hey, ich schaue jetzt mal, wie es geht. Und ja, ich kann immer noch laufen. Die Verletzung ist eklig, muss ich sagen. Es ist nie ganz zurückgekommen, aber es war nie ganz gut gewesen. Und mich hat einfach der Gedanke motiviert, das zusammen zu machen. Mhm. Wir haben bis jetzt haben wir schon zusammen einen Lauf, aber wir sind immer für uns gelaufen. Mhm. Und jetzt ist so ein bisschen die Idee gewesen, hey, wir machen das zusammen.
Also ihr Team dazu zusammen.
Als Team, also das muss man nicht als Team. Ist jetzt nicht bei der Eiger E250, wo du musst als Team, du kannst das auch allein laufen. Aber wir gehen dann starten und sagen, wir machen das als Team. Und das motiviert mich auch zusätzlich, das zu machen. Ja, aber ich bin schon sehr nervös.
Mhm. Ja. Man muss ja auch sagen, ich glaube, der Lauf ist auch an sich, was ich so von anderen bis jetzt gehört habe, auch noch technisch recht fordernd.
Ja, ja.
Also
ja.
Ist es nicht...
Ja, also es ist ein Rechtsbrett. Und
eben, also.
Ja, hey, wir haben dann gesagt, ich glaube, wir gehen mit einer gewissen Naivität an das Ganze an. Wir nehmen es Stück für Stück. Ich muss wirklich auch schauen, wie das geht mit meiner Verletzung. Ist nicht, ich hatte eine Achillessehnenentzündung. Es ist mehr oder weniger wieder gut, aber ich weiß nicht, wie es ist schon am Lauf. Dann hat man das Gefühl, ah, da zieht noch etwas und dort tut noch etwas. Und ja, auf jeden Fall, wenn ich einigermaßen gesund bin, gehe ich dort einen Start. Und ich schaue, wie weit das wir kommen, wie weit das ich komme. Wir haben das Szenario besprochen, was ist, wenn einer aufgeben muss. Ja, aber ich will es zumindest versuchen. Ja. Aber ich
glaube, das ist eine vernünftige Einstellung. Ja. Und ich glaube, da ist jeder mal von uns durch genau so eine Situation gegangen, wo man das Gefühl hatte, ja, jetzt ich versuche es einfach mal und schau, wie weit es geht. Und ich erlaube mir auch, und ich glaube, das nimmt auch eine ganze Menge Druck raus, ganz ehrlich. Ich habe das selber ja dieses Jahr beim Eiger erlebt, wie viel Druck das rausnehmen kann, wenn man sich einfach dann hinsetzt und sagt, hey, ich erlaube mir auch jetzt an gewissen Stellen einfach zu sagen, und jetzt ist Schluss, jetzt höre ich auf, jetzt gehe ich ins Tal und das war's. Oder fliege mit dem Heli heim oder je nachdem.
Also ein Heliflüge natürlich toll ist.
An der Stelle übrigens einen ganz, ganz lieben Gruß an den Micha und ich hoffe, dir geht's wieder besser. Er weiß schon, um was es geht, der Gelegenheit.
Und natürlich ein ganz lieber Gruß an dich, Sandro. Und cool, dass du... ja, überhaupt mit dieser Idee gekommen bist und ich freue mich mega auf den Lauf. Also ja, das wird ein Abenteuer.
Das glaube ich. Wie sieht deine Vorbereitung jetzt dafür aus? Also du wirst ja jetzt nicht bloß im April angefangen oder nicht erst im April angefangen haben damit.
Also, hoffentlich nicht.
Ja, also sagen wir es so, bis im April habe ich aber nicht recht können laufen. Okay. Also, und nicht viel können laufen. Ja, also eben darum, es ist, meine Vorbereitung ist sehr minimal. Ich kann, darf ich das hier überhaupt sagen? Ich habe weniger trainiert als das bei der Swiss Alps 100. Ich habe weniger trainiert als letztes Jahr bei der Wildstubel. Aber nicht, weil ich nicht haben wollte, sondern weil ich haben müssen schauen, was überhaupt geht. Okay, ja. Und darum weiss ich auch, ja, 50-50 oder vielleicht sogar noch mehr, dass das vielleicht dann nicht lange. Ich hoffe es natürlich nicht. Ja, was habe ich? Hey, ich bin Also möchtest du Umfänge wissen, oder was ich gemacht habe? Oder ja, ich habe viele Höhen, ich schon viele Höhenmeter gemacht.
Also ich sehe auf den, ja. Kanälen immer wieder, wo genau, du unterwegs bist, genau. Was du da so machst. Und es ist ja schon nicht nichts.
Nein,
also,
nein, ich mache nicht nichts, aber für so eine Distanz musst du dann schon einiges machen. Hey, ich bin viel in der Gegend um Kurfürsten unterwegs gsi, Pilatus, letzte Wochenende sind wir auf dem Brienzer Rothorn, der Sandro und ich. Das war sehr schön. Aber natürlich haben wir jetzt da nicht mehr irgendwie 50 km oder so abgerissen, weil das ist jetzt einfach too much. Ja. Aber ich würde sagen, umfangmäßig so, ich bin nie auf mehr als 220 km und 10'000 Höhenmeter im Monat gekommen. Und das ist nicht so viel.
Ja. Klar, ja, aber es ist auch nicht nichts.
Nein, es ist nicht nichts. Ich zähle ein bisschen auf meine Erfahrung. Ja. Ich weiss, ich habe schon mal 100er gefinisht. Aber klar, ein 100 Meilen ist nochmal etwas anderes. Und wir werden das Ding natürlich versuchen, sehr konservativ anzugehen. Mhm. Und es ist technisch. Ich habe mich jetzt auch noch gestern mit jemandem unterhalten, der die Strecke kennt. Und ich glaube, das Gute ist, die erste Hälfte ist sehr viel technischer und mehr Höhenmeter. Und dann gegen hinten wird es dann eher einfacher. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir bis zur Hälfte überleben, dann sind wir schon mal zufrieden. Mhm. Hey, und alles andere sehen wir dann.
Werden wir sehen,
genau. Ja, genau, genau. Aber hey, es ist ein Geschenk, überhaupt zu starten.
Absolut.
Ja. Ja.
Wie sehen denn deine Zukunftspläne aus? Der 100 Meiler jetzt, aha, also vor 2 Jahren 100 Kilometer, ja, jetzt den 100 Meiler.
Ja.
Und was können wir dann in 2 Jahren erwarten?
Viele Frage ich jetzt, denke ich. So weit denke ich nicht. Für mich ist jetzt mal der 100 Meiler und ich bin jetzt auch nicht jemand, wo ich habe meistens ein grosses Saisonziel, jetzt ist es das. Und alles andere sehen wir dann
später. Aber du bist nicht derjenige, der sagt, ja, systematisch, ich möchte jetzt in 2 Jahren beim 700 Kilometer starten.
Nein, ich würde mega gerne mal im Ausland einen Lauf machen. Mhm. Also zum Beispiel Teneriffa Blue Trail, Trans Gran Canaria oder The Mutes, Madeira Island. Ich würde es dann aber gerade auch mit Ferien verbinden. Halt einfach viel kurze Herrenflüge für einen Lauf finde ich ein bisschen übertrieben. So etwas würde ich gerne mal machen. So.
Ja, Trailrunner-Ferien.
Ja, natürlich. Aber wenn dann, ich finde, wenn man dann kommt und dann geht man laufen und ist schon 3 Tage dort, geht wieder heim. Ich würde das lohnt sich dann schon mehr, wenn man gerade Ferien macht. Aber so etwas würde mich noch reizen. Mhm. Oder vielleicht auch mal so ein persönliches Projekt. Wir haben gerade vorher darüber geredet, ich finde jetzt, dass er die Run-Skills-Mädels gemacht hat mit den Crossing Via Alpina. Finde ich mega eindrücklich und auch, ja, finde ich immer cool, auch wenn Leute so selber Ideen haben für Projekte. Ich habe jetzt aber noch nicht konkret einen im Kopf, aber das so vom Gedanken her reizt mir das eigentlich gerade so fest wie
ein
Lauf.
Es ist ein riesen Unterschied. Ich hab's, werde das später auch noch mal hören, wenn ich dann von meinem Projekt dann erzähle. Mhm. Aber ist es für mich genau eigentlich dieser Unterschied. Wenn du an einen Lauf gehst, ist es in der Regel so, du hast dort eine vorgefundene Struktur. Mhm. Das heißt, du weißt, wo die VPs sind. Du weißt normalerweise, was du an den VPs bekommst. Es ist alles organisiert. Du musst dich eigentlich nicht großartig darum kümmern, wo läufst du lang oder was machst du und alles drum und dran. Sondern du gehst eigentlich hin, bös gesagt, absorbierst den Lauf und am Ende kriegst du deine Medaille und dann ist gut. Mhm. Mal provokativ. Ja. Wenn du das selber organisierst, dann musst du dich um das alles selber kümmern, was aber auch den Reiz dazu eigentlich ausmacht, das selber zu machen. Ne? Selber zu planen und wo laufe ich lang, wie muss ich das machen, wo sollte mich jemand abpassen, der dann zum Beispiel mit Getränken oder mit der Verpflegung aufwartet und so Sachen. Und das macht für mich so auch einen gewissen Reiz in dem Ganzen her. Mhm. Aber es ist einiges komplexer, als einfach nur zu sagen, ich gehe in irgendeinen Lauf und absolviere den.
Ja.
Also
ja.
Das sind so, es hat beides seinen Reiz.
Ja, definitiv. Ja, und ich finde auch also das ganze Logistische, also ist bei einem 100 Meilen auch Thema natürlich.
Absolut,
Das ist nochmal eine andere Diskussion. Ja, natürlich auch dazugehört in der Vorbereitung.
Wir haben es gerade noch erwähnt, ich möchte das an der Stelle übrigens, weil das passt gerade gut ins Konzept, selbstorganisierte Läufe via Alpina, wir haben die Runskills Mädels angesprochen, die das ja auch gemacht haben in, ich glaube, wie viele Tagen?
50
Tagen. Und an der Stelle muss man auch erwähnen, es ging vielleicht so ein bisschen unter, aber es gibt noch zur selben Zeit circa ist noch jemand anders diese Via Alpina gelaufen und einfach nur, um das mal so durch den Kopf gehen zu lassen, was wir da sprechen, die Via Alpina verbindet im Prinzip oder führt einmal um die, über die Alpen komplett. Und die Entfernung, die man da zurücklegt, sind 1982 Kilometer mit 117.700 Höhenmeter. Also allein die Zahlen sind crazy. Mhm. Also herzlichen Glückwunsch nochmal an die Runskills, die das Fusi gemacht
Maggie,
haben.
Ich
ja, genau. Aha. Eine ganz, ganz tolle Leistung. Aha. Aber was ich hier auch darstellen möchte, eben zur selben Zeit ist die Tessa Kaspers auch diese Via Alpina gelaufen. Und sie hat tatsächlich die fastest known time female aufgestellt und sie hat diese Wahnsinnsentfernung mit den Wahnsinnshöhenmetern auf 38 Tage absolviert. Eine ganz, ganz tolle Leistung. Tessa, ich gratuliere dir ganz herzlich. Wirklich top. Ganz, ganz top.
Gratuliere, ja. Wirklich ja. Wahnsinnig eindrücklich. Ich habe das ehrlich gesagt jetzt erst von euch erfahren, ja. Aber es ist wirklich extrem eindrücklich.
Ja, ich habe es tatsächlich, sie hat das auf Instagram verfolgt, also wer veröffentlicht, also wer das nochmal nachschauen möchte, kann gerne auf Instagram schauen. Tessa Kaspers, die derzeit schnellste Frau auf der Via Alpina. Wirklich eindrücklich.
Ja, sehr.
Ja, das heißt, zurück zu deiner Aktion nochmal, zusammenfassend, du läufst in circa 2 Wochen, dann die...
Eineinhalb Jahr. Zehn Tage.
Oder sagen wir mal, wann etwa nach der, oder sagen wir mal jetzt, wo wir aufnehmen, sind es etwa 10 Tage, wenn etwa genau. Rauskommt, bist du fast schon
ja, ist ready? Ja, fast schon Start, ja. Das ist,
ja.
Genau. Also du könntest dir die Folge aufheben zum Anhören, du hast zumindest schon einige Zeit.
Ja.
Es
ja.
ist bestimmt mega klasse, so anzufangen, irgendwo auf so Richtung 160 Meilen und aha. dann sich selber reden zu hören, ist genial.
Mit welcher Zeit? Habt ihr irgendwas angepeilt oder irgendwas im Kopf?
Ja, also ich habe jetzt mal, ich bin mal schauen, wie lange das Leute letztes Jahr so hatten und was haben die so für ITRA-Scores.
Ja, ja, ja.
Ich denke so, 50 Stunden wäre gut.
Ja.
Also klar, da ist man dann natürlich nicht vorne dabei, aber das ist auch nicht mein Ziel. Ja. Ich will das ja. einfach finishen oder wir wollen das einfach finishen. Die DNF-Quote von dem Rennen ist extrem hoch, habe ich gesehen. Ich glaube, letztes Jahr gerade mehr als die Hälfte DNF. Mhm. Also ich glaube, nur schon das Ankommen ist ein Achievement und ich glaube, ja. das steht ja. als alleroberstes Ziel. Genau, und ja. Ich finde es, ich würde es jetzt vermessen finden, um mir da irgendwie mega Zeit rauszuhauen.
Ja, ja, nein, das ist nur so, du hast ja bestimmt irgendwas im Kopf. Also,
ja, ich sage so, um die 50 Stunden wäre cool. Vielleicht wäre das ein bisschen mehr, vielleicht wäre das ein bisschen weniger, da glaube ich zwar eher nicht. Aber ich dann auch mal schauen, wie wir uns fühlen.
Ja.
Ob wir noch irgendwelche wundersamen Kräfte irgendwo finden. Mich pusht natürlich auch die Gedanken jetzt von dieser Aktion. Also ich muss auch schauen, dass... Ich finde, also das muss ich an dieser Stelle sagen, das habe ich vorher vergessen. Also die Unterstützung, die bis jetzt gekommen ist, ist absolut grandios. Und mehr, als dass ich mir schon je zu erträumen gewagt hätte. Es haben schon über 60 Menschen gespendet und sind mit dem Stand jetzt, heute ist Montag, 25. August, sind schon 3.500 Franken zusammengekommen. Das finde ich extrem viel. Und wir dürfen natürlich nach wie vor gerne mitmachen. Die Aktion lasse ich bis nach dem laufen, also bis wir dann hoffentlich im Ziel sind. Und das motiviert mich natürlich zusätzlich. Und ein bisschen mache ich mir natürlich auch Druck mit dem, wobei ich muss sagen, das sollte ich natürlich versuchen zu verhindern, aber man will natürlich dann auch ja, sag jetzt mal, die Leistungen bringen, die man auch angekündigt hat.
Genau.
Letztendlich, versuche ich mir da aber schon Druck rauszunehmen, weil ich glaube, die das unterstützen sicher, weil sie eine gute Sache finden. Und ich kann versprechen, ich werde mir das Allerbeste geben, so wie mich meine Beine tragen. Und das Commitment kann ich abgeben und dann schaue ich, wie weit das die Reise geht.
Du darfst an der Stelle auch nochmal aufrufen dazu. Also eben die Aktion läuft noch bis nach dem, nach dem Lauf.
Genau, wir hauen das Zeug ja dann sowieso alles auch in die Shownotes.
Also in diesem Sinne... Spendet gerne. Die Sache ist eine tolle Geschichte. Ich denke auch sehr, sehr notwendig. Und verbreitet vor allem auch so ein bisschen die Botschaft, hätte ich schon fast gesagt, das ist ganz so pathetisch.
Also, die frohe Botschaft.
Die frohe Botschaft. Nein, ich denke, es ist schon wichtig, darüber zu sprechen, eben aus den Gründen, die Robert vorhin schon gesagt hat.
Ja.
Und von daher.
Yes. Ja. Ja, mega gerne. Also GoFundMe, ich tue es jetzt Show Notes, aber es ist eine Kampagne, ist auf GoFundMe, ihr seht es auf Instagram, wir können sich auch verlinken. Ich nenne mich Hail the Trail auf Instagram. Mhm. Ich habe es jetzt für die Zeit sogar extra auf Public gestellt. Ich bin sonst auf Privat, aber für die Aktion habe ich jetzt gefunden, muss man das finden können, da kann man auch die Sachen teilen. Und es ist wirklich toll, ich habe jetzt auch schon Nachrichten und Spenden bekommen von Menschen, die ich gar nicht kenne. Also hat es doch ein bisschen die Runde gemacht und ja, das freut mich natürlich auch extrem.
Ja. Ja, das ist doch cool eigentlich, dass man da wirklich auch sagen kann, irgendwo ist so eine, haben wir doch schon eine coole Community.
Ja, mega. Und auch genau die Aktion heisst 100 Meilen Solidarität, so habe ich das benannt.
Perfekt.
Ja,
super. Ja.
Wir waren gerade schon bei den selbst gehosteten Läufen. Und an der Stelle darf ich dann auch gerade mal überleiten, weil der Herr, der da neben mir sitzt, oder neben dir sitzt, Christian, der hat ja
letztes... Ich sitze auf jeden Fall neben dem Christian.
Er sitzt neben dem Christian, also ja. Das lässt sich vermeiden. Hat letztes Wochenende nämlich sein Ding gerade durchgezogen, das er da angekündigt hat, noch großmundig im letzten Podcast. Und zwar den Quellenweg.
Ganz
unser
genau.
Lieber Stefan hat es durchgezogen.
Richtig.
Stefan, herzlichen Glückwunsch.
Diesmal in einem, ja, muss man sagen, weil beim letzten Mal, wo ich das ja versucht hatte, bin ich ja leider ausgeschieden bei mir selber. Und da an dem Punkt, wo ich da dieses Jahr gewesen bin, habe ich mir gedacht, okay, das war ganz gut, dass ich da beim vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren ausgestiegen bin, weil ich hätte das definitiv nicht noch fertig machen können, weil was noch kann. Aber grundsätzlich vom Anfang an mal gesagt, der Vier-Quellen-Weg ist ein Weg, der ist in dem Gotthard-Massiv. Na, er fängt oben im Oberalp bei knapp 2000 Meter an und dann geht das Ganze sozusagen über die Rheinquelle. Dann geht es rüber an die Reusquelle, dann geht es rüber an die Ticino-Quelle und dann zum Ende geht es nochmal an die Rhone-Quelle her. Und warum habe ich das eigentlich gemacht?
Ach, das?
Das ist eigentlich immer so. Das ist immer so eine Frage. Manchmal braucht
es oft, dass die Frage gestellt werden.
Ja, aber das ist auch genau das. Manchmal kann man mich mit so einem ganz kleines Ding irgendwie schon triggern, Herr. Ne? Weil es gibt irgendwo so ein YouTube-Video, wo dieser Quellenweg vorgestellt wird, Herr. Ne? Und dieser Sprecher sagt am Anfang, den Quellenweg läuft man nicht an einem Tag. Und ich so, okay,
Challenge accepted.
Ich noch nicht. Das sind dann so Sachen, wo ich sage, nee, doch.
Das hätte ich triggert.
Total. Ja, also das sind so Sachen hier. Und dann da kommt bei mir halt auch dann so der totale Planungsfreak halt natürlich dann durch. Ne? Und das hat dann wirklich auch so angefangen, dass ich wieder auf meinen Wingman losgegangen bin. Habe gesagt, Chrissy, wie machen wir das? Wo kannst du mich abpassen? Wo kannst du mich mit Getränke, mit Essen versorgen und alles über die gesamte Strecke her? Weil es ist halt schon nicht ganz einfach. Du bist hochalpin, also du gehst von 2000 bis teilweise auf 2700 Meter und wieder runter auf teilweise bis runter dann auf 1600 Meter runter her. Aber es ist oftmals echt schwierig, irgendwo abgepasst zu werden. Also auch da war wieder eine gewisse Logistik gefordert, die mich beim letzten Mal auch recht eingenommen hat, weil ich hatte da viel zu wenig Getränke dabei. Es war viel zu warm. Dann hat es natürlich noch gewittert. Ne? Also in den Alpen kann dir alles passieren. Mhm. Deswegen auch so eine Pflichtausrüstung aus Regenzeug, extra warm, Kleidung und sonst irgendwas. Es macht Sinn. Dieses Mal, ich hatte wirklich Glück gehabt. Es war frisch. Eher bewölkt und eigentlich das perfekte Laufwetter hier. Ne? Also klar, ich habe mir zwar schon auch einen Sonnenbrand geholt, aber ist ja klar da oben, wenn man sich nicht richtig und genügend eincremt. Aber ja, wie gesagt, wir sind freitags dann schon angereist, weil wir gesagt haben, wenn du ganz früh morgens, also wir sind um 3 Uhr oder respektive ich bin um 3 Uhr gestartet und da hast du gesagt, nee, sorry, da kannst du nicht noch irgendwann nachts um 12 oder so los und alles drum dran, weil das ja doch wirklich Energie raubt, je weniger Schlaf du vorher hast. Und so haben wir es eigentlich wieder gemacht gehabt, dass wir oben, ich glaube, es heißt Pizcal Mole, heißt das Hotel dort oben. Dort haben wir dann übernachtet, Und dann bin ich dann morgens los. Und nochmal auch noch Dankeschön an das Hotel selber, weil dadurch, dass wir so früh los sind, ist es, oh ja, dann könnt ihr ja gar nicht frühstücken. Mhm. Da haben die uns dann noch das Packages gemacht gehabt.
Ja, tatsächlich.
Cool. Also wirklich mit allem drum und dran. Mit wirklicher Verpflegung und Trinken und Schokoladeriegel und so Sachen her. Also wirklich genial. Und besonders noch Oberhammer, sie haben uns die Kaffeemaschine angelassen.
Ja.
Wir konnten morgens vor 3 Uhr noch einen Kaffee trinken. Also was noch Geileres ist eigentlich...
Das Wichtigste.
Das sind so Sachen, also mein Chrissy hat das richtig gesagt gehabt, da oben ist die Welt noch in Ordnung. Na, und ja. Dann ging es eigentlich, wie gesagt, so um 3 Uhr ging es los und am Anfang als erstes ging mir so durch den Kopf, okay, das da draußen ist ungefähr so, als würdest du einen Bären hinten reingucken. Es war stockdunkel. Sorry. Es ist so.
Das war jetzt wieder mal so ein typischer Stefan-Vergleich. Okay. Ich habe jetzt gedacht, habe ich jetzt gerade richtig gehört?
Okay, so, ja, muss man auf die Idee kommen.
Habe ich jetzt gerade richtig gehört? Hat er gerade irgendwas von Bären?
Too much information.
Ja, ich habe es aber jetzt nur einfach mal nett umschrieben.
Das sind so manche Dinge, die kriegst du dann nicht mehr aus dem Kopf. Die hast du nur einmal drin, genau, du siehst sie genau, einmal. Genau. Wie so gewisse Aufkleber, wo wir jetzt nicht hinterher
drauf haben. Nein, ja, genau. Das sind ja so Sachen, wo... nein.
Genau.
Genau.
Also Bär, wie war, wenn du ein Bär, es war draußen...
Wenn du hinten einen Bären reinguckst,
okay, genau. Also es war dunkel draußen.
Es war wirklich dunkel. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte die Strecke. Ich bin beim ersten Mal auch deswegen wirklich erst um 6 Uhr los, weil ich... weil ich wirklich einen riesen Respekt habe, Strecken zu laufen, die ich nicht kenne im Dunkeln.
Ja,
weil ich mir immer wieder sage, ein Fehltritt oder sonst irgendwas, du musst dich jetzt noch nicht mal stark verletzen, aber du kannst auch einfach mal dumm umknicken oder sonst irgendwas. Und deswegen habe ich dann einfach gesagt, grad, ich bin schon vorher diesen Teil auch noch mal einfach gelaufen, um zu gucken, okay, wo lang und dies und das. Mhm. Und ich war von der Beleuchtung her auch noch stark ausgerüstet, dass ich also wirklich... sehr viel gesehen habe und das hat mir eigentlich dann so eine gewisse Sicherheit irgendwo gegeben gehabt, okay, und es war auch gut vom Zeitmanagement, dass ich so früh losgegangen bin, obwohl es auch zwischendurch mal ein bisschen creepy war her, ne? Weil dann hörst du mal irgendwo, dass ein Vogel irgendwo mal durchgeht her ist und du zuckst erstmal zusammen und alles, aber ja, das hat funktioniert und ich habe diesmal eigentlich die erste Stunde gebraucht gehabt, genau exakt eine Stunde, um an der Quelle vom Rhein anzukommen. Da könnt ihr auch uns dann gleich mal, oder könnt ihr dann gleich mal schauen.
Wir werden jetzt gleich das Video einspielen. Achtung!
So, wenn ich jetzt hier reinpinkel, 5 Tage später, habt ihr es in Ingelum.
So ist es, wenn Stefan an der Rheinquelle
genau, und dann kommt. Schöne Grüße an meine ganzen Kollegen da aus Ingelheim da. Ihr wisst's.
Jeder, der jetzt am Rhein wohnt, wird sich Gedanken machen. Hat Stefan oder hat er nicht?
Ganz genau.
Die Auflösung erfolgt dann beim nächsten Mal.
Genau.
Das kommt noch viral, muss schauen, das Video.
Ja, genau. Ich befürchte es, ja.
Ich habe schon durch.
Können wir wieder Kaffee kochen?
Okay. Genau. Also, du warst dann rein.
Genau, ich war dann an der Rheinquelle. Also, der erste war ja relativ schnell im Sack. Und dann geht es ja eigentlich weiter. Noch wirklich schön flowig her bis zur Maigl-Hütte. Und von dort aus her gehst du auf den Maigl-Pass rüber zur Wermigl-Hütte, wo auch sozusagen auch schon die erste Etappe durch ist. Und von dort aus geht es dann in Richtung Sellapass. Und was ist mir da passiert? Im Hellen, ich habe mich natürlich verlaufen. Zum Glück nicht viel, aber auch dort habe ich mir immer wieder gedacht gehabt, nein, Stefan, mach dieses Experiment nicht, weil Abkürzen in den Alpen ist keine gute Idee. Mhm. Ne? Also ich bin so leicht so an einem Weg lang her, an so einem Kuhweidezaun lang und dachte mir, okay, wenn ich jetzt da einfach wieder rüber gehe, dann komme ich wieder auf den Weg. Mhm. Und dann habe ich so gesehen, da ist eine Schlucht dazwischen. Dumme Idee. Also wieder 1 Kilometer zurück und dann wieder auf den normalen Weg. Und so, aber ich sage immer, bleibt einfach vernünftig hier, ne? Weil, wie gesagt, das ist nicht einfach irgendwo im Wald hier, irgendwo im Flachland oder sonst irgendwas, sondern habt immer den Respekt vor diesem alpinen Gelände.
Ja, vor allem bleibt auf den offiziellen Wanderwegen, oder?
Genau.
Also, das ist ja, glaube ich, mal so das Wichtigste.
Ganz genau, bleibt wirklich auf den Wegen, weil da kann man sagen, okay, da die sind wenigstens ausgeschildert. Die Leute finden euch vielleicht sogar noch mindestens her. Ich meine, das ist jetzt witzig gesagt, aber wie gesagt, an so Stellen kann es halt passieren, dass da die nächsten 3 Tage keiner kommt.
Ja, ja. Ja, definitiv.
Und das schaut ja auch mit dem Handyempfang relativ schlecht aus.
Das ist dieses eine Prozent, wo ich damals im Vertrag gesehen habe, ist, wo es hieße, Netzabdeckung 99%. Ich weiß, wo dieses eine Prozent ist.
Wobei ich das Gefühl, das ist noch viele Art. nein, aber manchmal, wenn du im Metall bist, dann hast du auch keinen Empfang. Mhm. Was ich immer mache, vielleicht wenn ich noch einen Tipp darf geben, und vielleicht machen die das ja auch, es gibt von der Rega, gibt es das App, wo man kann den Standort an einen Kontakt schicken und auch mit der Rega teilen. Und ich finde das mega gut. Dann sieht der Kontakt, wo du als letztes gsi bist und wie viel Akku du noch hast. Zumindest dort, wo du noch Empfang gehabt hast. Das ist besser als gar nichts. Klar, da kann man noch weitergehen. Ich glaube, du hast ein Garmin InReach.
Genau,
ist dann natürlich noch mal besser. Aber ich finde, so Minimum, wenn ich allein bin, ist für mich immer das... Also, wenn ich allein bin und in den Bergen, so, dann
meine,
immer
so. Bei der Rega-App ist es ja sogar auch, dass du, glaube ich, wenn du irgendwie eine Stunde oder sonst irgendwie keinen Empfang oder irgendwas hattest, haken die sogar, glaube ich, nach. Ja, meinte irgendwas damals?
Weiß ich nicht. Ja. Also es empfiehlt sich ja generell, mal das Tracking einzuschalten für jemanden, der dir zur Verfügung steht, der dann schaut, wo du bist, weil selbst wenn die Verbindung abreißt, man weiß dann zumindest, wo du das letzte Mal gewesen bist.
Ja. Also, genau für so Sachen ist es eigentlich immer wichtig. Naja, wie gesagt, grundsätzlich bin ich dann den Sellerpass hoch. Das ist auch sozusagen einer es ist der höchste Pass, den du dazu machst. Also ziemlich gleich am Anfang gehst du dann mal so von 2000 mal auf 2700 Meter hoch. Mhm. Und was mir da direkt wieder vom letzten Mal wieder durch den Sinn gegangen ist, sage ich, deine Pumpe geht einfach ganz anders da oben, als was du vielleicht irgendwie so auf 1000 bis 1500 Meter gewöhnt bist. Weil du bist so am Schnaufen, da ist das, was mir die Gisli vorher hochgemacht haben, ist ein Witz dagegen. Also es ist immer wieder was anderes her. Und wenn du dann in dieser Situation bist, dann weißt du auf einmal, oh, okay.
Ja, das ist Pixar so sein. Da ist nämlich auch bis fast 3000 am Anfang.
Ja, das sehe ich
auch. Ja, der ist sehr hoch am Anfang. Das kommt noch dazu. Mhm. Ja,
aber
ja,
das ist schon
sehr, was du sagst. Ja, das kenne ich auch. Ja.
Und darum hatte ich auch noch so ein nettes Erlebnis. Also neben irgendwelchen Murmeltieren, wo überall lang gepfiffen haben oder eher gesagt geschrien haben, wo ich denke so, hey Leute, beruhigt euch doch mal, ich mach doch nichts. Na, aber das ist also echt lustig.
Die waren nicht nervös. Die haben nur gesagt, hey, da kommt Stefan.
Ja, genau, lauf du. Quäl dich nicht auch. Manchmal habe ich schon Angst gehabt, es käme jemand und der wollte aber wissen, wie mir sagen, wie mein Auto viel wert ist, aber nein. Kennst du das nicht? Das ist doch immer dann der Herr Schuhmacher, der immer sagt, wie viel der andere Auto ist. Das ist eine andere Geschichte.
Okay, ja, das kannst du mir auch noch erzählen auf dem Highway.
Ist eine Werbekampagne, wie es mal gab.
Genau, und egal wo du bist, überall kommt er und fragt, wie viel dein Auto willst, zu wissen, wie viel dein Auto wert ist. Und ich habe nur darauf gewartet, dass er irgendwo auftaucht, aber nein. Was ich aber ist, ich hatte mal oben auf dem Sellerpass dann auch mal so ein richtiges Erlebnis, dass ich habe das Ganze versucht, so ein bisschen Social Media mäßig auch zu machen. Und da habe ich dann eigentlich mitgeteilt von wegen, hey, ich bin da oben, es geht mir ganz gut und alles drum dran. Und habe ein Selfie-Video gemacht gehabt. Und auf einmal sehe ich von hinten etwas wahnsinnig Schnelles auf mich zurennen. Und ich schreie wie ein kleines Mädchen. Und, weil ich nicht wusste, ich dachte am Anfang, es sei ein Wolf oder irgendwas, der so im Augenwinkel, was ich dann in meiner Kamera gesehen hatte, da war das so ein Windhund. Von einem Herrn, der da oben gerade an der Hütte was am Reparieren war und der Hund ist da draußen rumgesprungen. Ey, ich habe wirklich am Anfang sekundenweise Panik gehabt. Da sagte ich, jetzt werde ich total angegriffen und sonst irgendwas. Der Hund ist so erschrocken und ist dann ab und alles drum dran. Und ich habe mich dann mit dem Besitzer gesagt, es tut mir echt leid, der ist von hinten angekommen. Ich habe es nicht gesehen. Mhm. Also nicht registriert, dass das eigentlich ein Hund ist, der mal nur Freude wählend da mal ankommen wollte. Mhm. Und ich bin, das war, rechnest du nicht mit, dass auf einmal da oben sowas auf dich zukommt? Ja?
Fahr mal den Hund.
Ja! Was machst du hier?
Genau. Get out of my hood.
Ja, genau, richtig. Nein, aber das muss ich sagen, das war, bis zu der Zeit bin ich auch noch ganz gut in der Zeit gewesen. Es war schon etwas länger gebraucht als beim letzten Mal, was aber auch gut war, weil ich diesmal mir viel mehr Zeit genommen habe. Ich hatte also auch diese zeitliche Reserve. Aber das war auch genau gewollt.
So, also jetzt wieder zurück zu dem eigentlichen Thema. Du bist am Quellenweg unterwegs gewesen und hast gerade eine Begegnung gehabt mit einem Windhund. Also genau. Beziehungsweise der Windhund hat eine Begegnung mit dir gehabt und muss jetzt in psychiatrische Behandlung.
Ich schätze es. Ja, ganz genau. Vielleicht weil er einen Hörsturz hatte oder sonst irgendwas. Ja, ja. Aber das sind dann so die Sachen, wo einem Ei auch bleiben, ja. Der wird schätzungsweise nie wieder, wenn irgendeiner mit einem Rucksack ankommt, über 1,80 groß ist, alles drum dran, lässt er, nein, geht, kommt er nicht mehr freudenstrahlend. Nein, sagt er sich nicht.
Okay, also, armer Hund. Ja, wie ging es weiter? Was war das nächste Tier, das du verschreckt hast?
Nein, eigentlich danach. Es kam zwar sonst noch irgendwelche Tiere, die ja sonst irgendwas, wie gesagt, hauptsächlich waren es eigentlich Murmeltiere, die da überall rumgepfiffen haben. Also du merkst ja immer so, einer ist ja mal abgestellt dafür, um die anderen zu warnen her. Mhm. Und das ist sozusagen derjenige, der dann auch eigentlich, ich glaube, sie schreien, sie pfeifen gar nicht. Okay. Das hört sich für uns, glaube ich, nur wie ein Pfeifen an, aber in Wirklichkeit schreien sie, glaube ich, dieser schrille Pfiff. Habe ich mal sowas verstanden gehabt. Ja, aber
also ich habe ehrlich gesagt noch nie ein Murmeltier in freier Wildbahn gesehen. Ich würde das gerne, nein, ich würde das zu gerne mal.
Oh, doch, halt.
Die haben sich bisher immer verkrochen, wenn ich kam aus irgendeinem Grunde.
Jetzt muss ich, sorry, Tiere in freier Wildbahn hätte ich dann noch ganz etwas Schönes, was ich kürzlich erlebt habe. Aber
ja,
ich könnte
bitte
schon.
Erzähl uns. Okay.
Wir sind im Brienzer Rothorn am Wochenende. Und ja. Das war so eindrücklich gewesen. Ich habe über das Video gesehen, das ich noch gepostet habe. Wir haben, das sind, glaube ich, etwa 16 Steinböcke gewesen.
Ja.
An einem Hang. Du hast einfach oben dran einen Törner gesehen, aus dem Gras schauen. Und das habe ich noch nie gesehen in meinem ganzen Leben. Eine riesen Steinböck-Gang, Familie, was auch immer. Und die haben sich wirklich, die haben sich null für die Leute interessiert. Die haben schönste Posen gemacht, damit man jetzt können die fotografieren.
Cool.
Und das habe ich, ich habe das Gefühl, ich habe doch schon einige Tiere gesehen in den Bergen, aber das habe ich so eindrücklich gefunden. Mhm. Zumal ist das andere angehalten und hat gesagt, schau mal da links. Und dann wirklich hat man es gesehen, die Hörner rausschauen. Das ist extrem eindrücklich gewesen.
Ah, das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Ist eine mega schöne Gegend dort.
Ja, mega, Brienzer Rothorn ist super. Ja. Ich glaube, der Harder gerade ist ja dann auch noch dort in der Gegend.
Der
haben wir noch etwas zu machen.
Der steht noch auf der Liste, aber der ist schon noch.
Also, ich habe mich gerade gestern, wenn ich das zwischenschieben darf, mit jemandem unterhalten, der das vor 2 Wochen gemacht hat, zum ersten Mal. Und er war, der ist auch sehr fit. Mhm. Also, es war bei weitem kein unbeschriebenes Blatt, derjenige. Mhm. Und er hat gesagt, das war sehr anspruchsvoll.
Ja,
also, es ist nicht zu unterschätzen. Es sind zwar nur 34 Kilometer, 35, was man so, also von vorne bis hinten, oder? Aber es ist halt vor allem im hinteren Teil dann extrem technisch. Du kannst fast nicht laufen.
Ja.
Und du hast keine Wasserstellen. Absolut überhaupt keine. Du musst wirklich für die, du musst alles mitnehmen.
Ja,
und wenn du dann 10, 11 Stunden, 12 unterwegs bist in sengenden Sonnenschein.
Das ist
genau so ein Punkt Logistik, wo ich eigentlich auch wieder anschließen kann, weil ich hatte immer
das
so die Möglichkeit.
Gell, ne? Den Bogen hast du jetzt wirklich.
Zack, ich habe fast gewartet. Ja.
Logistik,
er lernt dazu.
Das ist ja, gell, ne? So, ist, wie geht's dir eigentlich, Christian?
Also, wie du meinst.
Ich vergesse da sonst immer zu fragen. Aber das ist, also wie gesagt, Logistik war dann schon noch recht knackig, weil als ich dann vom Sellerpass sozusagen runter, kommst du ja auf den Gotthardpass. Und das war dann noch meine erste Möglichkeit, Material wieder aufzufüllen, weil dort hat dann, wie gesagt, Chrissy gewartet mit allem drum und dran. Das heißt, ich habe meine Kleidung gewechselt, weil natürlich total durchgeschwitzt. Aber wichtig war halt auch meine Flask. Ich hatte 2 Flasks dabei. Mit rund 1,2 Liter und ich hatte eine Trinkblase dabei, wo nochmal extra 3 Liter gefasst haben. Mhm. Und das habe ich vorher bei einigen Testläufen, habe ich das mal wirklich dann auch bei sengender Hitze probiert. Okay, wie viel Liter musst du wirklich trinken, dass du nicht das Gefühl hast, du dehydrierst. Ne? Mhm. Und das war bei mir rund 1 Liter pro Stunde. Mhm. Also da habe ich schon gemerkt gehabt, okay, ich habe dann doch einen rechten Durchsatz. Und das ist ein rechter limitierender Faktor. Also ich wüsste nicht, das zu schaffen, ohne dass ich in irgendeiner Form auffüllen könnte. Also dass die Getränke auffüllen könnte. Ja, das, also
Da müsste ich einen riesen Vorrat mitnehmen.
Je
nachdem bist du dann eigentlich beschränkt.
Ja, absolut. Ja. Und ich meine, das hatte ich ja alles vorbereitet gehabt. Ne? Und das heißt also, ich konnte wirklich dann Trinkblase auffüllen, blau reinfüllen, zack. Mhm. Und Und weiter geht's halt noch ein paar Gels mit reinmachen und was ich sonst noch so alles an Futter dabei hat. Das Schöne ist ja, wenn du so niederpulsig fährst, kannst du alles in mich reinhauen. Ja. Also bei mir geht es zum Glück so, dass ich wirklich dann auch ganz viel vertrage her.
Da bin ich auch ein bisschen neidisch.
Okay,
das, ist ja. meine grosse Schwäche. Ja. Aber das kenne ich, glaube ich, viel.
Ja. Also wie gesagt, mit Essen, was halt immer lustig ist, irgendwann merkst du so, oder bist du an so einem Punkt halt auch, wo du sagst, ey, sorry, ich krieg dieses Süßbab-Zeug einfach nicht mehr rein. Ja, und meine Strategie ist dann halt auch zum Beispiel, ich trinke dann mal ein alkoholfreies Bier.
Yes.
Das ist A, total geil isotonisch und B, du hast mal einen anderen Geschmack als dieses Süßbab-Zeug.
Gestern hat mir jemand erzählt, ich war ja gestern am Trailrun Eschewiert von den Trail Maniacs. Und da war eine Dame unterwegs auf dem 50 Kilometer oder 56 Kilometer Kurs und die hat tatsächlich eine Bouillon mitgenommen im Flask, kalt, aber salzig und eben auch vielleicht eine gute ist Idee, sowas mitzunehmen.
Ja. Das stimmt, ja. Also Bouillon ist... Was ich auch schon immer wieder mal gehört habe, was ich aber noch nie bis jetzt gehört habe, sind zerstampfte Kartoffeln.
Ja.
Irgendwo in so einem Säckle drin her, sonst irgendwas. Also es gibt Leute wirklich, die das dann da rauslöffeln können. Ja, das alles so Salzkartoffeln.
Hat auch jemand erzählt, den ich auch kenne, der füllt Kartoffelbrei in Flasks. Und zwar relativ flüssig, sodass du ihn also richtig raustrinken kannst aus diesem Flask.
Ich liebe Erdäpfel.
Ja, das ist so
keine schlechte Idee.
Das klingt jetzt aber interessant. Aber
müsste man mal ausprobieren.
Ja,
warum nicht?
Ja, sehr.
Meine Frau hat das tatsächlich vor kurzem gemacht. Und zwar, wir haben so, wie soll man sagen, für so Wassereisstängel. Da gibt es so.
Ja, genau, da gibt es so, also jetzt sagen so eigentlich so, ich hätte jetzt beinahe gesagt, aber nein, das sieht jetzt nicht aus.
Ja, so Hüllen einfach.
Genau, so Plastikhüllen.
Die man auffüllen kann mit Wasser. Und sie hat dort Kartoffelbrei eingefüllt und hat den dann mitgenommen. Und hat dann während des Laufens den gegessen.
Geile Idee.
War gar keine schlechte Idee.
Ja, mega. Muss man erfinderisch sein. Ja.
Vielleicht nur so als Last-Minute-Tipp.
Ja, ich glaube, jetzt auf den letzten Moment will ich noch nicht mehr Neues anfangen. Aber Herdöpfel kann ich wirklich immer essen. Das ist gut. Ich denke, ich werde dann auch schauen. Das ist wirklich schwierig, weil bei den... Es ist ja immer gut, wenn man weiss, dass es den VPs gibt. Und es steht so, es wird das und das und das irgendwie geben, aber nicht genau was wo. Und das könnte bei so einem langen Lauf kann man das wahrscheinlich einfach gar nicht. Das ist so eine gewisse Ungewisse. Ich weiss nicht, wie das im Eiger ist es vielleicht klar. Aber es heisst nicht, an dieser Station gibt es einen Pasta und Herdöpfel und was weiß ich, sondern es heisst einfach, es hat das und das und das.
Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ich weiß, dass einfach in der Mitte halt gibt es dann etwas Größeres für die längeren Läufe, Spaghetti oder ähnliches.
Ja, so Sachen hat es auch. Aber, ich glaube, Raclette gibt es. Ich esse aber kein Käse. Ich weiß nicht, wie das auf der Magen ist, wenn man isst.
Also ich weiß nicht, ob... Ich habe mir das schon oft überlegt, wie sie jetzt wäre, Raclette essen auf so einem längeren Lauf. Ich glaube, das käme nicht so gut, nein.
Ja. Ich glaube, selbst wenn ich Käse esse, ich wüsste nicht, ob ich es abbreche.
Das sind so, also ich sage immer, es gibt so einen Punkt, wo mein Körper mir sagt, was ich essen soll. Also da verlasse ich mich auch drauf, weil der sagt mir dann ganz genau, okay, du musst jetzt diesen Biber essen. Also nicht den, der im Wasser schwimmt, sondern eigentlich den wir aus dem Appenzell kennen. Ja, so ein Berli-Biber, also es gibt so etwas, also ich habe einfach, irgendwann merke ich einfach, dass mein Körper mir sagt, okay, ich will jetzt das.
Ja.
Jetzt beobachte und lerne. Jetzt, was hat dir dein Körper gesagt, nachdem du die zweite Quelle überquert hattest?
Na, nämlich die zweite Quelle, das war ja dann ja sozusagen, nachdem ich im Gotthardpass dann auf den Lago do Cendro bin. Und den Lucentro-Pass hoch und bin da drüber. Da ist dann, wie gesagt, die Quelle von der Reuss. Oder respektive ist es die Gotthard-Reuss, wenn wir mal klugscheißen wollen. Weil es gibt noch, wenn ich mich nicht ganz täusche, eine zwei weitere Quellen von der Reuss. Ja, das eine ist zum Beispiel noch die Furka-Reuss. Aber die ist technisch relativ anspruchsvoll hinzukommen. Und das mal so als kleiner Nebeneffekt, weil unten in Hospital, kurz vor Andermatt, ist eigentlich das dann, wo der Punkt, wo man offiziell sagen kann, ab dann ist es wirklich der Fluss Reuss. Das wusste ich, weil wir haben mal so eine Stafette gemacht gehabt, wo wir die ganze Reuss lang fahren, von Start bis zum Schluss her mal so in einem gemacht. Naja, auf jeden Fall Über den Pass drüber, was mir da passiert ist, dass ich zwei Wanderern ausgewichen bin oder respektive an denen vorbei bin und habe dann so einen halben Felsbrocken mitgenommen. Deswegen habe ich mich so leicht am Knie verletzt. Aber ja, du, ich meine, so ein bisschen so eine kleine Blessur, ja, ist so ein kleines Erinnerungsstück.
Von Souvenir.
Ja, genau, richtig. Ja. So ein Souvenir muss man, ja, sehen, man muss man mitnehmen.
Ja, haben die zwei Wanderer schon gefunden?
Aha. Nein, die bleiben da. Bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder da bin. Nein, und auf jeden Fall, dann kommt eigentlich ein mega tolles Stück, wo du richtig mal auch laufbar machen kannst, her. Und dann geht das an der, ich weiß gar nicht, wie diese Hütte hergeht, da geht es doch recht lange geradeaus, wieder mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter und alles, bis man dann eigentlich zu einem Punkt kommt, da kommt man zum Nufenen, zum Nufenen Pass. Das war der Punkt, wo ich beim ersten Mal ausgestiegen bin, einfach aus dem Grund, weil ich hatte mir heftige Blasen gelaufen. Ich war in einem richtig beschissenen Wetter mit Hagel gewesen, wo wirklich, du hast keinen Platz gehabt zum irgendwo unterstellen, und es hat schweinemäßig wehgetan, diesen Hagel aushalten zu müssen her. Das war also echt nicht lustig. Und da habe ich mich dann, unter dem Nufen habe ich mich dann umgezogen, bin los und bin nach 200 Metern wieder in den Regen gekommen. Dann hat sie mich gesagt, jetzt kannst du ab, zack, nach Hause. Also es ging nicht mehr. Und das war dann schon noch cool zu sagen, hey cool, den Punkt habe ich überwindet, jetzt hole ich nach Hause. Mhm. Ja, und dann den Nufen hoch war zwar schon noch beschwerlich, weil mittlerweile hattest du dann auch, hatte ich irgendwo schon auch 50 Kilometer in den Beinen gehabt, aber das ging. Mhm. Was danach war, was ich mal wieder gemerkt hatte, war der Downhill. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel es waren, aber es waren sicherlich über 1000 Höhenmeter Downhill, und das in einem,
am Stück
runter. Ja. Bist du also sozusagen unten, bist du dann im, ich meine, es ist das Obergoms, also sozusagen Kanton Wallis, bist du da unten dann, und das hat dann doch recht stark an meinen Oberschenkeln genagt. Also ich bin dann auch gefühlt immer langsamer geworden, weil es halt auch natürlich relativ technisch war. Also es ist nicht so eine, es ist nicht so ein Trail, wo du jetzt sagen kannst, hey, da kannst du es mal laufen lassen oder sonst irgendwas, weil du auch immer wieder mal sagen musst, okay, wenn du jetzt dahin donnerst, dann kannst du dich auch richtig heftig verletzen her. Und ich sage, das ist für mich eigentlich etwas, wo ich gar nicht haben will. Und deswegen nehme ich dann lieber Tempo raus und alles. Aber ich habe halt auch schon gemerkt gehabt, da war ich so bei Kilometer 60 etwa, da haben auch schon angefangen, meine Oberschenkel auch immer mal zuzumachen. Mhm. Also irgendwann kommt halt auch das bei so längeren Downhills und alles. Ja, das ist dann heftig, ja. Mhm. Und schlussendlich bin ich dann bei so Kilometer, glaube ich, 63. Ja, bei Kilometer 63 sind wir dann unten im Wallis, schön auf der flachen Strecke gewesen. Chrissy hat mich da mit dem Fahrrad abgeholt. Mhm. Und dann sind wir erstmal flowige 5 Kilometer an der Rhone entlang, schön im Flachen mal gelaufen. Das war mal richtig erholsam, einfach nur laufen zu müssen, ohne irgendwie nachzudenken, wo ich den nächsten Schritt hinsetze. Weil das ist über so eine ewig lange Zeit, also man muss sich auch vorstellen, da hatte ich auch schon, ich glaube, 15,5 Stunden auf der Uhr gehabt. Also da ist doch die Konzentration nicht mehr so gut. Und du musst dich trotzdem eigentlich jeden einzelnen Schritt musst du dir überlegen. Und das war mal sehr angenehm, einfach mal ein bisschen flowig zu laufen. Und dann war, dann kam eigentlich erst der Endgegner. Und das war der Furka. Mhm. Und das kann ich wirklich sagen. Also, das war also wirklich übel, weil es hat angefangen, dass wir wussten, okay, ich werde im Dunkeln laufen. Das heißt, ich habe beim letzten Mal dann wieder Stirnlampe rausgeholt. Ich habe meine Stöcke wieder ausgepackt und letztes Mal Vorrat aufgeholt. Und dann haben wir gesagt, okay, Chrissy, wir sehen uns jetzt oben. Mhm. Und dann bin ich weiter und muss ganz ehrlich sagen, ich hab gewusst gehabt, dass das letzte sind nochmal 1000 Höhenmeter. Und als ich sie aber hochgegangen bin, habe ich mir gedacht, boah, ey. Aber es ist aber auch wieder dieses Typische, du bist am Anfang völlig stabil, und aber mal nach so irgendwann so 15, 16 Stunden her können dich Kleinigkeiten schon so triggern so fertig machen. Mir ist irgendwann das Rauschen der Rhone so auf den Sack gegangen, da sage ich, dreh gleich den Hahn zu.
Steck durch!
Ja, genau. Nein, es ist halt auch wirklich laut, und es war auch noch so ein blöder Wind da oben alles drum dran. Und Ja, es war auf jeden Fall mega. Und ich glaube, das wäre auch so etwas, wo ich mir gesagt habe, eigentlich müsste man das nochmal im Hellen machen, weil ich habe dann den größten Teil davon halt auch im Dunkeln gemacht. Und das war eigentlich auch nur noch ein Durchkommen. Also du wolltest eigentlich auch nur noch zum Schluss. Ich hatte ein mega cooles Zusammentreffen mit einer Walliser Familie, weil ich musste einmal die Straße überqueren. Also sozusagen einen Teil der Serpentinen, um auf der anderen Seite her sozusagen wieder nebst der Straße weiter nach oben. Ich bin über die Straße drüber, ich hatte eine Stirnlampe an, bin rüber, es fährt ein Auto an mir vorbei und scheinbar muss die Frau auf dem Beifahrersitz gesagt haben, ey, halt an, fahr zurück, guck, was mit dem ist. Weil ich habe da eigentlich da gestanden und schaute gerade auf mein Handy, wo es lang geht. Und dann sind die Warnblinker an, sind zurückgefahren und haben gefragt, können wir sie mitnehmen? Ich fand das so lieb und alles und dann, weil die haben sich Sorgen gemacht gehabt, was ich so als einzelner Mensch mit Stirnlampe da jetzt so schon um 9 Uhr oder 9:30 da auf dem Vorgang mache.
Das ist aber schön, ja.
Ja, nein, also das hat mich wirklich, ich fand das mega. Dass jemand, also wirklich, ich war da super dankbar für, dass die Leute sich eigentlich überhaupt darum gekümmert haben und nicht einfach dran vorbei sind. Und das hat mich eigentlich mega gefreut, aber ich habe gesagt, sorry, ich muss nicht nach unten, ich muss nach oben. Und sie so, okay. Naja, und dann ging es eigentlich, wie gesagt, immer wieder so ständig an der Rhone entlang bis zum Pass. Und ich habe mir dann erlaubt, eigentlich zum letzten Teil, wo es dann die Serpentinen gegangen hat, den restlichen Teil bis zum Belvedere halt dann so quer hochzugehen, weil ich auch irgendwann gesagt habe, okay, es langt, ich habe die 80 voll. Ich meine, klar, auf meinem Strava sieht man natürlich, dass das Ganze vorher abgebrochen war, weil irgendwann hat dann meine Uhr auch gesagt gehabt, mach's gut, ist jetzt mal genug, ne? Ich schalte mich jetzt mal aus. Ist natürlich genau das, was als Worst Case natürlich passieren sollte hier.
Ja. Der Wurstkäse.
Ja, genau, der Wurstkäse ist dann natürlich eingetreten gehabt, aber was willst du machen?
Neue Uhr kaufen.
Ja, ist auch in Plan.
Das wäre dann der nächste Schritt. Aber ganz genau. Klar, das ist natürlich doof, wenn das dann so passiert. Aber trotzdem, du hast das absolviert.
Was genau, man kann den Vier-Quellen-Weg an einem Tag laufen.
Der Weiß ist angetreten. Es waren insgesamt 80 Kilometer.
80 Kilometer und ich hatte bis dato hatte ich etwas über 4000 Höhenmeter noch gemacht. Insgesamt sind es ca. 4700 Höhenmeter.
Wow, eindrücklich. Gratuliere, ja, danke, das ist also Wahnsinn. Ja. Vor allem eben nicht in einem Rennen und mit VPs und so, sondern
alles selbst.
Ja, selbst. Mit Unterstützung natürlich.
Genau, absolut. Also ohne dich, Chrissy, hätte ich es nicht geschafft, definitiv. Also ich sage ganz alleine her, ist es nicht wahr. Was ich aber auch ganz klar sagen möchte, ist, es lohnt sich auch definitiv, das in Etappen zu wandern, normal zu gehen, weil es ist ein wunderschönes, herrliches Gebiet. Mhm. Also es ist absolut immer eine Reise wert da oben.
Reisetipps von Stefan, herzlichen Dank dafür
und dann nochmal Glückwunsch
für deine tolle Leistung, finde ich echt eindeutig. Ja, ich denke, damit sind wir dann auch schon am Ende angelangt von unserer derzeitigen aktuellen Episode.
Genau.
Das ist gar nicht mehr rausgebracht. Ich hätte jetzt eigentlich nochmal ein Zitat, allerdings... Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob es dieses Zitat überhaupt noch gibt in diesem Film. Und jetzt deswegen verschiebe ich das Ganze nämlich jetzt bis zum nächsten Mal. Aber da ist was in Vorbereitung.
Okay, hey.
Spannend.
Ja, herzlichen Dank, Christian, dass du heute da warst.
Danke, dass ich da sein durfte und für die Einladung und die Plattform. Ja, hat Spaß gemacht mit euch.
Cool,
ja. Nächstes Mal wieder auf den Trails.
Ja, genau, richtig, ja. Richtig, ja. Du bist ja auch so ein Verrückter, ja?
Ah, das steht jetzt, muss ich sagen, genau.
Richtig,
jetzt,
genau.
Okay, ja.
In diesem Sinne, alles Gute euch da draußen und bis zum nächsten Mal.
Ciao zusammen.
So. Ich bin jetzt echt nicht mehr sicher mit dem Film, sieht aus. Ich habe gerade mal nachgeschaut, aber anscheinend gibt es das gar nicht in dem Film. Ganz blöd. Na dann.